Wisst ihr, das ist so gut, dass wir hier in Vertrautheit sein können und den Heiligen Geist anbeten können und den Namen Heiliger Geist anrufen dürfen und einfach sicher sein können, dass der Heilige Geist da ist und nicht irgendwas. Mich hat das jetzt irgendwie, wo wir angefangen haben, Lobpreis zu machen, und dann kam hier drüben, habe ich gesehen, kam so ein Platzregen runter. Und das war, ich konnte gar nicht, mich hat es irgendwie einfach auch ausgeräumt. Einfach, weil das so gut ist, irgendwie die Wahrheit zu haben. Genau, und ich hatte, wo wir in Sprachen gebetet haben, noch das Wort: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann baut der Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr nicht die Stadt beschützt, dann wacht der Wächter vergebens. Und ich habe was auf dem Herzen. Und ich möchte, das steht irgendwie auch im Zusammenhang mit dem, was wir erlebt haben jetzt am Wochenende. Und ja, ich bete wirklich, dass ihr das, dass das irgendwie mit Sanftmut rüberkommt, was ich sagen will. Und nicht mit der Geisel. Also das ist meine Motivation. Genau, und zwar möchte ich auch sagen über das Wort Gottes in unseren Familien. Es ist ein bisschen schade, dass unsere Reihen ein bisschen gelichtet sind, weil es sind ja zwei Kindergruppen weg. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, dass wir das hören. Und ich möchte das aufgreifen, was der Jan das letzte Mal gesagt hat und mit uns geteilt hat. Hat er über das Wort Gottes gelehrt und möchte hier speziell auf die Bedeutung und die Wichtigkeit eingehen, dass wir das in unseren Familien haben. Weil das war, wahrscheinlich werde ich, weil ich auch noch davon gefüllt bin, immer mal wieder darauf zurückkommen, dass wir gestern dort stehen konnten, war einfach eine Frucht davon, dass Gottes Wort da war. Und es gab viele, viele, viele Leute, die sich nach irgendwas ausgestreckt haben und mit irgendwas gefüllt wurden, weil sie das Wort nicht gekannt haben. Der Frank Svobodes, wo der hier war, der hat gesagt, diese Generation kennt das Wort nicht. Genau, und was ich auf dem Herzen habe, das sind so Dinge, die mir der Heilige Geist so im letzten Jahr schon so mal stückweise immer aufs Herz gelegt hat. Und ich erhebe ja gar nicht den Anspruch einer vollständigen, theologisch korrekten Lehre, sondern mir geht es ums Wort und dass der Heilige Geist Raum bekommt. Und möchte auch ganz bewusst herausstellen, dass ich nicht als jemand hier stehe, der das ergriffen hat und 100% da drin lebt, sondern dass ich da genau euer Bruder bin und dort genauso auf dem Weg bin wie ihr. Genau, der Jan sprach unter anderem davon, von dem Wort Augensalbe. Und dass es etwas ist, was uns hilft, die Augen zu öffnen, damit wir die Gottes Pläne und seine Sichtweisen verstehen können. Und da ging es um diese Schriftstelle, dass die zwei Männer nach Emmaus gegangen sind, nach der Kreuzigung von Jesus und nachdem das Grab leer war. Und genau, und sie begegneten Jesus und sie wussten nicht, wer er ist. Und weil sie ihn nicht erkannt haben, und Jesus hat ihnen die Schriften, also das damals vorhandene Wort Gottes, aufgeschlossen, also erklärt, dass alles so geschehen musste, weil es so aufgeschrieben war. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet. Erstens, weil Jesus zu ihnen sprach, und zweitens, weil sie das Wort gehört haben. Genau, Lukas 24, 31, 32, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete? Und im Gegensatz dazu lesen wir in der Bibel von den Blinden, dass sie in der Finsternis sind und dort stürzen und nicht mal wissen, worüber sie stürzen. Sprüche 4, Vers 19, der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel, sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Also wir haben die Blinden und ich sag einfach mal die Sehenden. Und dass ein Blinder sehen wird, kommt durch das Wort beziehungsweise durch Offenbarung. Das habe ich jetzt hier angeschrieben, weil uns das jetzt ein bisschen begleiten wird. So, was hat das jetzt mit unseren Familien zu tun? Gott sagt in Jesaja 5, Vers 13, darum wird mein Volk gefangen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis oder aus, ja. Und in Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Also wir haben ja diese zwei Sachverhalte, es wird gefangen weggeführt und es kommt um an Mangel an Erkenntnis. Und das Wort hier bedeutet, das Wort Da'at bedeutet Einsicht. Also es fehlt die Einsicht, es fehlt Es fehlt Offenbarung, es fehlt Gottes Wort, es fehlt Jesus, das lebendige Wort. Und ich habe es auf dem Herzen, dass in unseren Familien niemand gefangen weggeführt wird oder sogar umkommt. Also ich beziehe das jetzt auf den geistigen Bereich, natürlich auch auf den sichtbaren, aber mir geht es ja um den geistigen Bereich, dass dort niemand gefangen weggeführt wird oder umkommt. Und die Verantwortung hierfür liegt jedoch in den Familien selber, liegt bei den Müttern und Vätern. Jetzt bin ich mir auch bewusst, dass wir nicht alle, die wir anwesend sind, Mütter und Väter sind, aber hört euch das trotzdem mal an. So, dann haben wir 2. Christus 7, Vers 22. Entschuldigt bitte, ich bin auch einfach ein bisschen. Es ist gut, dass wir uns gegenseitig korrigieren. Ja? 2. Chronik, nicht der 2. Christus. Ja, die Apokryphen, genau. So, dann wird man sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen haben, darum hat er all dieses Unheil über sie gebracht. Also es geht darum, dass die Kinder, die Nachfahren haben, den Gott ihrer Väter, also das, was für die Väter wichtig war, das haben sie verlassen. Und es soll darum gehen, dass die Kinder den Weg, den ihre Väter mit Gott gehen, dass sie den nicht verlassen, sondern dass sie den Weg erkennen und ergreifen und beschreiten. Ich habe uns ganz viele Bibelstellen mitgebracht. So, 5. Mose 6, Vers 5 bis 7. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Wir sollen darüber reden, beim Sitzen, beim Gehen, beim Hinlegen, beim Aufstehen. Also ich glaube, da ist alles mit einbeschlossen. Man könnte auch sagen, wir sollen immer darüber reden oder ein Zeugnis davon sein, von Gottes Wort. 5. Mose 4, Vers 9. Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die dein Auge gesehen hat oder die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. 5. Mose 4, Vers 10. Versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse, die sie lernen sollen, um mich zu fürchten, all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und die sie ihre Kinder lehren sollen. Und das Wort Gottes spricht hier von Einschärfen, von Kundtun, von Reden, von Lehren, damit Ehrfurcht und Wahrheit da ist. Und das halt die Kinder von den Blinden zu den Sehenden werden. Jesaja 7, Vers 15 bis 16 ist eine Prophetie auf Jesus hin. Rahm und Honig wird er essen, also hier ist Jesus gemeint, bis er weiß, beziehungsweise bis er gelernt hat, das Böse zu verwerfen und das Gute zu tun oder das Gute zu wählen. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen, das Gute zu wählen, und dann kommt halt eine Prophetie für diesen König. Und das heißt, ein Kind muss lernen, beziehungsweise gelehrt bekommen, dass das, was in den Augen unseres Gottes böse ist, einfach zu lassen und das Gute zu wählen. Und ich erinnere mich noch gut daran, als der Greg Violi vor einigen Jahren bei uns zu Gast war, hat er hier eine Frage gestellt, die ist mir hängen geblieben. Und zwar hat er gefragt, wer von euch muss seinen Kindern beibringen, Böses zu tun? Und da war betretenes Schweigen, weil wir das nicht machen müssen. Wir müssen unsere Kinder lehren, das Gute zu wählen. Und das steht in Gottes Buch. Ja, was passiert, wenn wir das nicht tun? Das ist dann so, dass dann halt unsere Kinder leben in der Finsternis und werden das Böse wählen, weil sie darin leben. Und da sagt Gottes Wort was ziemlich Krasses darüber. Und ich habe in der Bibel 7 Sachverhalte gefunden, wo unser Gott die Steinigung als Strafe anordnet, damit das Böse aus der Mitte des Volkes fortgeschafft wird, damit sich das Böse in der Mitte nicht vermehren kann. Da haben wir genau einmal, also ihr seht die Bibelstellen, ja, ich lese sie jetzt nicht alle vor, aber es geht darum, wer sein Kind dem Moloch opfert, also wer sein Kind opfert, wer ein Wahrsager oder einen Totengeist hat, wer Gott verflucht, wer den Sabbat entweiht, wer dazu anstiftet, andere Götter anzubeten, wer unehelichen Geschlechtsverkehr hat und wo ein Kind widerspenstig ist und nicht auf Vater und Mutter hört. Das gucken wir uns mal im Detail an. Das ist der 5. Mose 21, 18 bis 21. Wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört, und sie züchtigen ihn, er aber hört weiterhin nicht auf sie, dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und zum Tor seines Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig, er hört nicht auf unsere Stimme. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, dass er stirbt. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Und diese Passage hat mich als Vater, also mich als persönlich als Vater unheimlich erschüttert, weil wenn ich bei meinen eigenen Kindern nachlässig werde, in Beziehung bauen und im Erziehen, dann kann ich regelrecht zuschauen, wie die widerspenstig werden. Das ist vielleicht nur im Haus Bodrich so, ich weiß nicht. Die Wahrheit ist wirklich, dass wir durch das Blut von Jesus nicht mehr unter dem Gesetz leben müssen. Und wir haben Gnade und können dadurch unsere Kinder auf den richtigen Weg leiten. Jesus selbst hat ja gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es geht mir gar nicht darum, Steine auf die Kinder werfen zu wollen, sondern es geht darum, Gottes Denkweise irgendwie uns in den Fokus zu rücken. Weil wir wissen, er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Genau, so ist es. Und er hat ja seine Denkweise nicht verändert. Und wenn er das damals aufgeschrieben hat, dann hat es irgendeinen Zweck gehabt. Und wenn ihm das wichtig ist, dass Kinder nicht störrisch und widerspenstig sind, dann und das machen, wozu sie gerade Lust haben, dann sollte uns das auch wichtig sein, die wir in seinem Königreich leben. Und Satan versucht, gegen Autorität der Eltern, also unsere Autorität als Eltern auszuhebeln und zu zerstören, weil dann ist die Verführung viel leichter. Also es ist viel leichter, einen Blinden zu irgendwo hinzuführen, wo er nicht ist, als einen Sehenden in eine Falle zu locken. Genau, und wenn du nicht die Regeln für dein Kind bestimmst, dann macht das die Welt. Und Jesus sagt darüber, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Im Epheserbrief 4, 27 steht, und gebt dem Teufel keinen Raum. Und im 1. Korinther 10, 21, ihr könnt nicht das Herrnkelch trinken und der Dämonenkelch, ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Das gilt für jeden Einzelnen und das gilt vor allem dann, wenn du ein Elternteil bist. Weil dann ist es deine Verantwortung, dass deine Kinder nicht mit Dämonen in Kontakt kommen. Beziehungsweise sich an deren Tisch setzen und ja, dort mit boshaften Dingen gemästet werden. Und da gibt es einfach einen ganz gewaltigen Trend dahin. Und das geht nicht an uns vorüber, nur weil Glaubenszentrum außen dran steht. Das Wort sagt dazu, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das ist, denke ich, ein Vers, der uns relativ oder sehr geläufig ist oder sein sollte. Und also die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Also es wird, ja, hier ist irgendwas und unten ist die Gesetzlosigkeit und sie wird überhand nehmen. Sie wird es bedecken. Sie wird so gewaltig sein, dass sie gar nicht mehr, also es wird niemand mehr in Frage stellen, ob ist es jetzt wirklich Gesetzlosigkeit? Genau, Lukas 17, Vers 26. In den Tagen, in denen der Menschensohn, also Jesus, kommt, er kommt ja wieder, steht in seinem Wort, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Das heißt, der Trend geht dahin, dass die Zustände von vor der Sinnflut wiederhergestellt werden. Und hat jemand eine Idee, wie es so war? Also wir lesen, sie haben geheiratet und sie werden verheiratet werden. Das klingt erstmal schön. Sie haben gegessen und getrunken, gekauft, verkauft. 1. Mose 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Lukas 17, Vers 28, es wird auch sein wie in den Tagen Lots, finden wir im 1. Mose 18, Vers 20, und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Das wollen wir uns auch mal im Detail angucken. 1. Mose 19, 4 bis 5 und den Vers 9 habe ich da rausgenommen. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt. Also wir sind gerade in der Situation, wo die Engel in die Stadt gekommen sind und die wollten dort auf dem Markt schlafen und Lot hat dann gesagt, nee, kommt hier Gastfreundschaft und ihr müsst jetzt bei mir sein und kommt in mein Haus. Und sie haben das dann auch gemacht und sie hatten sich noch nicht niedergelegt. Da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Das heißt, dass wir sie vergewaltigen. Und im Vers 9, Lot sagt da, nein, tut doch das nicht und ich gebe euch meine Töchter. Das ist noch, da könnte man noch mal eine Woche drüber lernen. Und sie sagen nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jene. Und sie drangen hart auf den Mann ein auf Lot und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Das ist Zeitgeist, das ist ein Trend. Da wird's, so wird es sein, bevor Jesus wiederkommt, sagt uns das Wort. Genau, es gibt einen Prozess, der die Menschen immer mehr verderben wird und wir sind da mittendrin und es ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Kinder und unsere Kindeskinder halt irgendwie lehren, die Augen aufmachen, dass sie, ja, dass sie nicht der Boshaft dieser Welt gehören. Und das passiert nicht automatisch, weil wir uns das wünschen, sondern das ist richtige Arbeit. Und dieser Prozess von Verderbtheit, der ist langsam und der ist stetig. Also er ist langsam, aber er ist stetig. Und das ist so eine Gewöhnungsphase. Also mir ist da kein besseres Wort eingefallen. Und bis sich niemand mehr daran erinnern kann, dass es irgendwie mal anders war. Also wenn ich meine Eltern so reden höre, dass die haben mal so eine Geschichte erzählt, die sind zusammen weggefahren und wollten in einem Hotel übernachten und es ging aber nicht, weil die noch nicht verheiratet waren, haben die kein Hotelzimmer gekriegt. Ja, da denken wir so, ist ja altmodisch. Aber so war es halt, da gab es halt irgendwie eine Obhut darüber oder eine Sichtweise, dass es nicht geht, dass ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind, irgendwie in einem Hotelzimmer zusammen sind. Da ging es bestimmt nicht darum, wer dann die Rechnung bezahlt, sondern ja. Und ich habe ein kleines aktuelles Beispiel und zwar könnt ihr euch noch an den Terroranschlag letzten Jahres in Paris erinnern. Da haben die ganzen Zeitungen getitelt, jetzt ist der Terror in Europa angekommen und es war ein Riesenentsetzen und es ist entsetzlich, es ist richtig schlimm. Und wisst ihr Bescheid über den letzten Terroranschlag am 7.4. in Schweden? Nein, also da war wieder was. Und wir haben uns irgendwie, also die Frage ist, haben wir uns dran gewöhnt? Ist das okay für uns? Also rein gefühlt ist es nicht okay, aber es ist ein Trend. Und genau, die Menschen, insbesondere unsere Kinder, die werden halt dort massiv an Boshaftigkeit gewöhnt und wir sind dort vier Sachen sind dort mir irgendwie aufgefallen und das ist einmal Gewalt, also wo es diesen Gewöhnungsprozess gibt. Das ist Unmoral und sexuelle Unreinheit, das ist Okkultismus und Aufsässigkeit. Also Aufsässigkeit, irgendwie die fehlende Einsicht, oh, ich habe hier was falsch gemacht, es tut mir leid, ich mache das jetzt anders. Das ist dann wie im Paradies, wo Gott kommt und hast du von dem Baum gegessen? Nein, ich nicht. Also Eva war es. Nein, ich nicht. Die Schlange war es. Nein, ich war das nicht, das war der andere. Aber warum denn? Ja, und ich möchte einfach mal ein paar Originalaussagen bzw. Tatsachen aus dem Kinderbereich unserer Gemeinde wiedergeben, um uns ein bisschen wach zu rütteln. Und mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwie mit dem Finger zu zeigen oder mir geht es einfach darum, dass wir das wissen, dass wir dort zusammenstehen, dass wir dort wach sind. Ich fange mal mit dem Thema Gewalt an. Originalton. Und da hat er dem voll in den Kopf geschossen und das war so cool. Haben sich mehrere Kinder unterhalten. Haben wir uns dran gewöhnt? Ist es jetzt, wo wir sagen, oh nein, was erzählt denn das Kind da? Oder ist es was, wo wir sagen, könnt ihr euch nicht ein bisschen leiser unterhalten? Und genau, hier ging es um einen Kinofilm, The Fast and the Furious, Teil 8. Habe ich euch mal mitgebracht in einer anderen Sprache als Plakat. Und ich weiß gar nicht, ob die Aussage von dem Kind über den Film stimmt. Das ist mir auch relativ egal, ich werde das auch nicht prüfen. Die Begeisterung der Kinder über diese Gewalttat in dem Film, die war greifbar. Und wir haben zum letzten Felsenfest, hatten wir ja die Thematik Befreiung von Dämonen und von Fluch. Und es kamen wirklich richtig viele Kinder, die gesagt haben, ich habe Albträume, ich kann nicht schlafen. Und zwar hat es seinen Ursprung in solchen Filmen. der muss jetzt einfach mal herhalten hier, dieser Film, weil er aktuell ist. Ich weiß, das ist die Spitze vom Eisberg, da gibt es ganz andere Kracher. Und ich habe dann mir mal den Trailer angeschaut, dann einen Moment abgewartet, wo meine Frau mit meiner Tochter zum Geigenunterricht eine Etage höher gegangen ist und habe gesagt, ich guck mir das ja mal an, dass ihr Bescheid wisst. Und ich sag mal so viel, das war wirklich bösartig. Also ich war richtig zornig über diesen Dreck, der dort in Menschen reingepumpt wird, die eigentlich ein Abbild von Gott sind. Und dass denen sowas in die Seele geschmiert wird, das war, weiß ich nicht. Und ja, jetzt mag manch einer von euch sagen, boah, das macht mir aber nichts aus. Und da sage ich, das ist eine Lüge. Und wenn jetzt jemand denkt, ach, der Kai, der ist irgendwie zu soft für so einen Film. Also ich habe 28 Jahre meines Lebens in der Finsternis verbracht und ich kenne die Handschrift vom Teufel. Das kann ich euch sagen. Das ist. Und das Interessante ist, was denkt ihr denn, welche Alterskategorie der Film so eingestuft ist? Ruft mal irgendwas rein. Also jetzt mal die den Film nicht gesehen haben. 12? Höre ich mehr? Also, genau, der Film ist ab 12 eingestuft und es untermauert irgendwie das, was wir uns gerade in Gottes Wort angeguckt haben von dieser Zerstörung, von diesem Prozess. Und der Christian hat es, glaube ich, am lautesten gesagt. Es ist so, in Zwickau kann ein 6-jähriges Kind in Begleitung eines Erwachsenen sich diesen Film angucken. Und ich habe mir da mal was rausgesucht von unserem Bundesministerium für Bildung und die nehmen noch einen richtig guten Standpunkt dazu ein. Kannst du uns das mal bitte ranwerfen? Und da lesen wir, der Film richtet sich eindeutig an das erwachsene männliche Publikum. Eine Kenntnis der Vorgeschichte und der Charaktere wäre hilfreich, ist aber für das Verständnis nicht zwingend notwendig. Verständnis. Eine Vielzahl von Autocrashs und Toten machen eine hohe Einschränkung nötig. Die Filmlänge, rasante Bilder und die Musik verstärken die Wirkung der Handlung. Es gibt kaum Entlastung. Also es gibt kaum eine Entlastung von diesem, nennen wir es mal Müll. Die Helden gehen aus allen Kämpfen unbeschädigt heraus. Inwieweit fördern solche Vorbilder einen Unverletzlichkeitswahn? Das sexistische Frauenbild wurde ebenfalls kritisiert. Ich habe jetzt mal Sachen hier rot unterstrichen. Da die Handlung weitgehend unrealistisch ist, scheint keine Nachahmungsgefahr vorhanden zu sein. Teil 8 der Serie dürfte um einiges härter sein als seine Vorgänger, weshalb die Diskussion zwischen ab 14 und ab 16 verlief. 14-Jährige zeigen in ihrer Sehgewohnheit kaum mehr Unterschiede zu Erwachsenen und verfügen über viel Medienerfahrung. Also die haben empfohlen, das ab 14 freizugeben, mit der Begründung, ein 14-Jähriger ist genauso belastbar wie ein Erwachsener. Es ist dann tatsächlich bei 12 eingestuft worden und du kannst, wenn jetzt jemand einen großen Bruder hat, der schon volljährig ist, kannst du auch mit ab 6 schon in diesen Film gehen. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, uns den Trailer mal kurz einzuspielen, aber das wär unwürdig hier in Gottes Haus sowas abzuspielen. Und eine Kernaussage in dem Film, also was ich aus dem Trailer mitgenommen habe, ist, da gibt es ein Team. Ihr, die das gesehen habt, dürft mich gerne berichtigen. Und also dieses Team setzt sich über Ordnung und Gesetz hinweg. Und ja, die morden halt und die lästern und die fluchen und betrachten Frauen als Objekte. Und die werden dann tatsächlich als Familie bezeichnet. Ja. Du bist unsere Familie. Und das ist halt das Bild von Familie, welches der Feind in den Köpfen der nächsten Generation etabliert. Ja, da geht es nicht um Treue, da geht es nicht um Hingabe, da geht es nicht um Verlässlichkeit, sondern da geht es darum, ich breche jetzt das Gesetz und wenn dir das nicht gefällt, dann bist du raus aus unserer Familie. Und ja, einfach mal so als Beispiel. Unmoral und sexuelle Zügellosigkeit werden in dem Film gleichermaßen beworben wie Gewalt. Also, weiß ich nicht, wenn ich mir als Mädel den Film angucke, dann kriege ich, glaube ich, ein total verschobenes Bild davon, was eigentlich ein Mann ausmacht. Ich kriege auch als Mann ein verschobenes Bild davon, was ein Mann ausmacht. Also das hat mein Freund Christoph hat das mal gesagt, fand ich sehr schön, ein richtiger Mann, der betet. Genau, wir hatten am letzten Wochenende mit dem mittleren Jahrgang der Rubengruppe ein Wochenendseminar zu diesem Thema, also Sexualität. Und wir machen das jetzt schon seit 6 Jahren und ich weiß nicht, ob ihr euch wirklich bewusst seid, wie viele junge Leute und Kinder in dieser Gemeinde mit Pornografie zu tun haben. Also nicht nur passiv, ich sehe irgendwas und gucke wieder weg, sondern aktiv. Zum Thema Okkultismus nehme ich auch wieder nur ein Beispiel. Ah, ich sehe einiges schmunzeln. Gut, ich erkenne die Wiedererkennung. Vielleicht habt ihr das Bild schon mal auf dem Smartphone von eurem Kind gesehen. Es handelt sich hier um ein sogenanntes Mobile Game und es hört auf den Namen Clash Royale. Und es ist in der Optik ziemlich niedlich aufgebaut und von den Spielregeln würde ich mal sagen, es ist mit Schach vergleichbar. Und das ist hier so, es gibt verschiedene Karten, die haben verschiedene Eigenschaften und die muss man dann ausspielen, um den Gegner zu besiegen. Und die Karten teilen sich in die Rubriken Gebäude, Einheiten und Zauber. Ich will jetzt keine Werbung für das Spiel machen, nur mal, dass ihr da ein bisschen hintersteigt. Und da haben wir zum Beispiel, da haben wir Hexen, dann gibt es verschiedenste Varianten von Skeletten, Kobolde und Grabsteine und Wutzauber und Inferno-Drachen und Lavahunde und Feuergeister und Magier und Friedhöfe und Heilzauber und so weiter. Und gespielt wird das Ganze in sogenannten Arenen und die haben dann Namen wie Knochengrube oder Koboldstadion oder Zaubertal. Und wenn ich mein Kind in die Schule bringe, dann sitzen dort fast alle Kinder, die ein Smartphone mit in der Schule haben, vor diesem Ding. Und es sitzen auch, das sage ich nicht, um anzuklagen oder um einen Finger zu zeigen, wenn Leute hier draußen sind, um zu beten, gibt es Kinder, die sitzen hier mit dem Smartphone, bilden sich natürlich eine Traube von anderen, von jüngeren Kindern und dann wird das gespielt. Und ja, ist dann natürlich für die Kinder langweilig im Gottesdienst, wenn ich mit solchen Dingen gefüllt bin. Das Wort sagt darüber im 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und der Geist Gottes wird nicht in einem Tempel bleiben wollen, der mit solchen Dingen angefüllt ist. Mal noch so zur Info für die Eltern. Diese Karten, also wir haben das unten gesehen, da waren so Karten, die kann man erwerben durch Punkte. Also man sammelt halt Punkte und dann kriegt man diese Karten und dann wird man halt besser. Und man kann die aber auch durch eine sogenannte Premium-Währung kaufen. Und da stehen eine ganze Anzahl von Zahlungsvermittlern da zur Verfügung. Und das ist ganz unkompliziert. Dein Kind muss bloß das entweder per SMS oder per Telefon abschicken und es wird dann einfach von der Telefonrechnung abgezogen. Also es ist da im Grunde keine Barriere. Und das Spiel ist in der Grafik noch ziemlich niedlich. Und es gibt dort so einen Prozess von Bewerbung. Also dann kriegt man irgendeinen Link zu einem neuen Spiel und probiert es doch mal aus und schätzt es doch mal ein. Und dann kriegst du 5 Euro Guthaben und dann kannst du dir ja irgendwas kaufen. Und das nächst härtere Spiel von der Grafik ist dann aber bloß ein Klick entfernt. Und 5 Klicks weiter sind wir dann schon bei Spielen, die halt einen pornografischen Inhalt haben. Und noch eine interessante Sache, man braucht zum Spielen da einen eigenen Account und den kann man gebraucht kaufen. Das geht so bei 25 Euro los und kriegst, also da gibt es dann schon ein paar kleine Eigenschaften, kannst allerdings auch so 900 Euro dafür umsetzen. Und gemäß den Benutzerbedingungen von dem Anbieter Supercell ist es Personen unter 14 Jahren nicht erlaubt, einen Account anzulegen oder das Spiel zu nutzen. Auch sehr interessant. Und jetzt einfach mal die Frage gestellt, weißt du, was auf dem Smartphone von deinem Kind los ist? Und ich weiß, dass einige von euch das regelrecht einfordern, dass die Kinder Rechenschaft dafür ablegen müssen, was ist da drauf, was höre ich mir an? Und das ist, mach da weiter, das ist total richtig und das ist absolut wichtig. Und es ist wichtig, dass wir in unseren Häusern aktiv werden und dort auch aktiv bleiben, dass unsere Kinder die Ordnung Gottes kennen und darin leben. Ich habe eine Menge Kinder kennengelernt, muss ich jetzt sagen, nicht aus unserer Gemeinde, allerdings schon im Grundschulalter, die essen und die leben am Tisch der Dämonen. Und die sind davon gefüllt und das siehst du denen an, das merkst du im Verhalten und die sind absolut zügellos geworden. Und mir ist da so ein Bild gekommen, so ein wildes Pferd, so ein richtiger, so ein garstiger Klepper, ja, wenn der macht, was er will. Und wenn du dem Zügel anlegst, dann ist es schon echt schwer, den zu halten, da brauchst du eine Menge Kraft. Aber wenn du die Zügel aus der Hand gibst oder der kein Zaumzeug hat, dann hast du keine Chance, den irgendwo dorthin zu lenken, wo er hin soll. War so ein persönlicher Eindruck. Genau, sie sind ein Eigentum der Bosheit, wie bei Lot. Und lasst uns dort bitte klug sein und nochmal, ich wiederhole mich wahrscheinlich, unsere Kinder müssen das Wort Gottes kennen. Sie müssen es einfach kennen. Müssen darin leben. Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, und Sprüche 8, 13, die Furcht des Herrn bedeutet Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Und es gibt in Gottes Wort eine Autoritätsstruktur, 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Epheser 5, Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau. 1. Timotheus 2, Vers 15, sie, die Frau, wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie, die Kinder, bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Und Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ich habe jetzt hier bloß mal ein paar rausgenommen. Das heißt, wir haben Christus als das Haupt, dann haben wir den Mann, dann haben wir die Frau, dann haben wir die Kinder. Das ist Familie. So, hier geht's jetzt, es ist kein Ranking in der Wertigkeitsskala, ja, wer hat die meisten Punkte oder sowas, sondern hier geht es um eine Autoritätsstruktur, die Gott gegeben hat. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und die Verantwortung, die uns Gott als Eltern gegeben hat, liegt darin, die uns Anvertrauten zu versorgen. Hier in der geht es um das leibliche Wohl, aber ich denke, dass das auch vor allem auch um das geistige Wohl geht. Also es ist sinnlos, wenn wir unsere Kinder mit Zuckerwatte vollstopfen und die aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, damit aus dem Blinden die Sehenden werden. Und wenn jemand dieser Verantwortung nicht nachkommt, ist er für Gott wie jemand, der den Glauben verleugnet hat. Und wir sehen das hier, dass die Hauptverantwortung dort beim Vater liegt, in der Familie. So, ich gebe einfach ein paar Dinge weiter, die mir der Heilige Geist aufs Herz gegeben hat. Ich habe das versucht, ein bisschen logisch zu strukturieren. Verbote. Ich höre manchmal Sätze wie, dass Verbote total nutzlos sind, weil die Kinder machen ja sowieso das, wozu sie gerade Lust haben und was sie gerade wollen und sowieso und überhaupt, und man hat ja da gar keine Handhabe mehr. Also wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo Kinder ihre Eltern verklagen für Dinge, wo man sagt, wo leben wir? Und wenn Verbote nutzlos wären, dann wäre es auch total nutzlos gewesen, dass Gott seine 10 Gebote seinem Volk gibt. Also wenn Gott sagen würde, Gebote oder Verbote, das ist egal, dann wäre das ein total sinnloser Akt gewesen. Und Verbote sind dann nutzlos, wenn sie keine Konsequenz haben. Und das ist ganz wichtig, dass Eltern Regeln und Verbote aussprechen. Und ich will hier mal mit einem falschen Bild brechen, weil wenn du ein Verbot aussprichst, dann bist du kein Spielverderber, sondern dann bist du ein Vorbild. Und das ist enorm wichtig für das Kind. Weil dein Verbot ist für dein Kind ein Wegweiser. Er sieht, da geht's lang und da nicht. Und wenn du da lang gehst, hole ich dich zurück. Es hat eine Vorbildfunktion. Ja, das Kind sieht am Vater, was guckt mein Vater an? Oder guckt er jeder Frau hinterher? Ist das interessant? Ich habe zwar noch kein Gefühl dazu, aber das macht man halt so. Oder ist ja jemand, der halt treu ist, jemand, der da ist, jemand, der beständig ist, jemand, der ein Gottes Wort liest, jemand, der, wenn es ein Problem in der Familie gibt, sagt, wir beten jetzt. Dein Verbot ist ganz wichtig, wenn dein Verbot den Ordnungen Gottes entspricht, dass es deinen geistigen Verantwortungsbereich schützt. Das heißt, wenn du Dinge erlaubst wie, keine Ahnung, wir gucken uns heute Abend mal bei Cola und Salzbrezel einen Horrorfilm an, dann hast du keine Autorität mehr irgendwie. Also du hast das Zeug eingeladen zu dir nach Hause. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du ein Verbot ausgesprochen hast, dann gibt es dem Kind die Möglichkeit zur Buße. Wenn du sagst, es ist sowieso egal, dann hat dein Kind überhaupt nicht die Möglichkeit umzukehren, weil es überhaupt nicht einen Standard kennt. Es kann sein, dass das Kind dann das trotzdem macht, wo du gesagt hast, das gibt's nicht, aber es ist wenigstens da, es ist falsch und irgendwann kommt dann vielleicht die Einsicht, Papa, Mama, keine Ahnung, ich hab hier was falsch gemacht, es tut mir leid. Genau. Und Gott hat mir dort ein schönes Bild gegeben. Ich nenne es einfach mal Aufgabe des Vaters. Und zwar, bevor David mit Gottes Beistand gegen den Goliath gekämpft hat und siegte, wo war er da? Bei seinen Schafen, genau. David war bei seinen Schafen. Ihr wusstet, dass David bei seinen Schafen war, ich weiß das. Und genau, die hat er nämlich beschützt und hat für die gekämpft. Und er hat sogar die von den Raubtieren erbeuteten Tiere zurückgeholt und hat den Bären und den Löwen erschlagen. Und mir kam da so das Bild, dass deine Familie, das ist deine Herde. Und deine Kinder, das sind deine Schäfchen. Und manchmal müssen wir halt unsere Schäfchen aus den Klauen der Raubtiere zurückholen. Also wir müssen zumindest die Bereitschaft haben. Wir müssen irgendwo in uns diese Position einnehmen und sagen, ich lasse das nicht zu. Weil wenn du hier nicht bereit bist, deine Position in Liebe und Verlässlichkeit einzunehmen, genau, dann habe ich hier mir notiert, dann wirst du nicht Gottes Berufung für dein Leben erfüllen können. Oder mal anders ausgedrückt, wenn du deinen privaten Bereich vernachlässigst, dann brauchst du dich nicht umschauen nach, ich werde ein großer Prophet oder ich werde ein großer dies oder ich werde ein großer das im Namen des Herrn. Und die humanistische Idee ist ja, dass das Kind selbst seinen Weg finden muss und dass es das macht, wozu es gerade Lust hat und dabei lernt, dass es ja falsch ist und so seinen Weg findet. Und das Problem ist, dass wenn wir als Männer so denken, dann sind wir pflichtvergessene Hirten. Also dann wundern wir uns, wenn unsere Lämmchen von der Schule kommen und verletzt sind und wir wissen nicht warum und wir können aber auch nicht damit umgehen. Und es widerspricht auch dem, was wir uns aus dem Wort bis jetzt angeschaut haben. Und wenn wir mal bei dem Vergleich bleiben mit dem Hirten und dem Lamm, das steht übrigens im 1. Samuel Kapitel 17, da finden wir das, wo David zu dem Saul geht und sagt, ich habe gegen den Löwen und den Bären gekämpft und so weiter. Also ihr solltet ja alles prüfen, was ich sage. Deshalb habe ich euch jetzt die Bibelstelle gesagt. Wenn wir mal bei dem Vergleich bleiben, dann ist die schlimmste Stufe eines schlechten Hirten eigentlich, wenn dieser mit das Lämmchen nimmt. Ich habe jetzt hier mein Lämmchen, es schreit, und da drüben ist das Raubtier. Ich sage so, hier, Raubtier, das ist das Lämmchen. Jetzt kann ich mich wieder vor den Fernseher setzen. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie folgen, wie das gemeint ist. Und das ist zum Beispiel der Fall, dass wenn ein Vater mit seinem Kind in den Kinofilm geht und sich mit den Kindern daran ergötzt, was überhaupt nicht Gottes Wort widerspricht und auch was dem Alter des Kindes absolut unangemessen ist. Also es geht überhaupt nicht darum, wenn man sich mit dem Kind eine Dokumentation anguckt, darüber, über die Befreiung von Jerusalem und sagt, guck mal, so sah das damals aus. Und da sieht man mal einen brennenden Panzer und dann es geht darum, wenn wir wirklich uns dann davor setzen und sagen, oh, guck mal, da ist der Schurke und er hat jetzt einen Genickbruch und er hat es verdient. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ich bin überzeugt, dass wenn ein Mann hier versagt, das habe ich ja schon gesagt, dass er dann nicht taugt für den Bau am Reich Gottes. Und das hat jetzt nichts mit Errettung zu tun, sondern es hat einfach was mit dem Mandat zu tun, was Gott gibt zum Regieren. Nächster Punkt, Beziehungen mit 3 Ausrufezeichen. Und weil ich möchte jetzt auch nicht falsch verstanden werden und ich möchte auch nicht, dass wir jetzt irgendwie die Wahrheit in unsere Kinder hineinprügeln. Mit, du musst jetzt aber dem Psalm 119 auswendig lernen, bis morgen. Und wehe nicht. Ja, überhaupt nicht, weil aus den starken Beziehungen, die wir in der Familie haben, hier, Christus als Haupt, die Familie. In den Beziehungen, die wir hier ineinander haben und jeder zu Christus, daraus werden starke Persönlichkeiten, daraus werden starke Kinder. Und deshalb brauchen unsere Kinder starke Beziehungen innerhalb der Familie zu Mutter und Vater. Und mir kam da mal während einer Gebetszeit ein Satz, der steht nicht so im Wort, aber ich werde euch gleich zeigen, dass das... Na, wir gucken uns das mal an. Und zwar, der Segen des Vaters und der Trost der Mutter sind durch nichts zu ersetzen. Das heißt, es ist okay, wenn du Vater bist und du bist, es ist gut, wenn du Mutter bist, und eine Mutter ist, hat eine tröstende Funktion, und der Segen des Vaters ist einfach unablässlich. Und zwar finden wir im 5. Mose 1, Vers 31, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg. Also so ist Gott, trägt, Gott trägt, trägt durch Dinge hindurch, wo ein Kind gar nicht durch kann. Angenommen, dein Kind kann noch nicht schwimmen und ihr müsst durch einen 3 Meter tiefen Fluss, dann sagst du nicht, komm, streng dich an. Bist ein deutscher Junge, der weint nicht. Ja, wir lachen darüber, aber irgendwo ist es genau, und in Jesaja 66, 13, den kennt er ja wahrscheinlich, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und ich finde es interessant, dass Gott hier nicht sagt, wie der Heilige Geist tröstet oder wie Gott tröstet oder wie Trost tröstet, sondern er sagt, wie eine Mutter tröstet, so will ich dich trösten. Und deshalb ist es, denke ich, auch okay, wenn die Mutter eine tröstende Funktion einnimmt, wenn es eine Ansage gab. Also nicht mit, wir hebeln das jetzt alles aus, was der Vater gesagt hat, und der ist ja doof und ich bin ja viel besser, ich bin ja deine Mutter, sondern einfach irgendwie, klar erzeugt es in unseren Kindern Verbote oder Regeln ein Unbehagen, aber es ist ja zum Guten. So, dann ist mir noch eine Bibelstelle ganz doll wichtig, steht im Epheser 6, Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und wenn man sich das mal in einer Urübersetzung anguckt, dieses zum Zorn reizen, das heißt nicht, dass ein Kind mal jetzt einen Wutanfall kriegt, weil es einen Müll runterbringen soll oder weil es die Treppe kehren muss. Das gehört einfach mit dazu, dass Kinder das mittragen. Das heißt, dass ein Kind außer sich wird. Also es ist nicht mehr steuerbar. Es wird so... Deshalb denke ich, dass es auch wichtig ist, dass wir Kinder nicht in Zorn reden lassen. An einer anderen Stelle steht, dass der Zorn eines Mannes keine Gerechtigkeit wirkt. Und weil das Problem ist, wenn wir ein Kind Lasten tragen lassen in Form von Sorgen oder Ablehnung. Und also wir führen zu Hause viele Gespräche darüber, weil einfach so viel dort mitgebracht wird aus der Schule an Zeug, wo einfach Zeit da sein muss, um diese Sorgen und diese Ablehnung, dass das irgendwie aufgearbeitet wird. Und wenn da niemand da ist, der das dem Kind abnimmt, dann erzeugt es Zorn. Und entweder richtet sich der Zorn dann gegen das Kind selber, ja, das sehen wir dann, wenn wir so Drittklässler sehen, die sich dann hier so die Arme aufgeschnitten haben, oder bei den Mädels Magersucht oder was weiß ich nicht was. Oder halt die andere Form, dass es sich halt gegen andere richtet, dass es halt eine richtige Rebellion wird. Und diese Art von Härte, die bekommen wir auch nicht, also diese Art von Härte, die in unsere Kinder hineingesetzt wird, die kriegen wir auch nicht weggebetet, ohne selbst aktiv zu werden. Ich kann nicht zu meinem Kind sagen, ach, haben sie dich wieder gehänselt? Ja, sei gesegnet. Sondern da müssen wir aktiv werden. Genau, macht nicht den Fehler, eure Kinder irgendwie abhärten zu wollen. Irgendwie so, damit musst du jetzt alleine fertig werden, wenn es über das Maß des Tragbaren hinausgeht. Also nochmal, ich rede hier nicht von Hausordnung machen, sondern von Dingen, die die Seele unserer Kinder angreift. Genau, ein Kind wird dann stark, wenn es weiß, dass jemand im Hintergrund ist, der sich dafür stark macht, aber halt auf dieser Basis. Auf der Basis von Wort und Offenbarung. Und nehmt euch da wirklich Zeit. Das ist, lest da zusammen im Wort, betet da zusammen. Mein Rat an die Väter, nehmt euch einfach mal einen Tag Zeit, mal ganz speziell für ein Kind, und fahrt mit dem mal weg. Macht irgendwie mal was zusammen. Und erklärt dem Kind die Welt aus Gottes Sicht. Das ist so wichtig. Und in Matthäus 6, Vers 33, haben wir das noch? Ach, sehr schön. Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, alles, wonach wir uns irgendwie, das muss noch gemacht werden. Und das und mein Arbeitskollege erwartet aber und das Auto muss in die Werkstatt und der Rasen muss gemäht werden, was die Nachbarn sonst sagen und keine Ahnung, ich muss an Oma Emma noch einen Brief schreiben. Gut, das letzte hat jetzt nicht so richtig gepasst. Also die Dinge, die wichtig sind, die baut Gott in uns, wenn wir uns danach ausstrecken, dass er das baut. Dann ist es so, wie wir das beim Lobpreis hatten. Dann kommt dort der Regen, wenn wir in seiner Ordnung leben und wir freuen uns darüber, was dort wächst. Und genau, weil Gottes Reich bauen wir an allererster Stelle in unserer Familie. Und selbstverständlich brauchen wir dazu Gnade, das machen wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Und deshalb noch die letzte Bibelstelle, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Ja, das wollte ich mit euch teilen und freue mich auf die Früchte, die wir sehen.
Ich denke, es ist gut, dass wir sind jetzt gerade ein bisschen, gerade kurz überlegt, ob wir da, wie wir da nochmal drauf reagieren. Ich denke auch, dass es eine wichtige Entscheidung ist für uns als Menschen, dass wir das irgendwie sagen, Herr, wir wollen das so und wir bitten auch um deine Kraft und deine Hilfe. Wir entscheiden uns so, das Wort Gottes in unseren Familien als den höchsten Maßstab zu sehen. Die Ordnung Gottes ist das Erste in meinem Hause und das will ich entsprechend meiner Aufgabe von Gott her, in meiner Autorität als Mann, Vater, Haupt, Mutter. Und ich denke aber auch, weil wir jetzt nicht alles nur Ehepaare hier sind oder mit der Verantwortung, dass wir schon Kinder haben oder so, trotzdem denke ich, es ist für jeden eine wichtige Entscheidung, dass wir vor Gott uns festlegen. Die Ordnung Gottes sind das Erste. Und was auch immer du mit meinem Leben vorhast, wann ich mal heirate oder meine Kinder sind vielleicht auch schon raus und alles, trotzdem ist das, denke ich, eine wichtige Entscheidung. Und ich würde es vielleicht so machen, dass wir gemeinsam jetzt hier beten, dass vielleicht auch der Kai, auch vielleicht auch ich, was laut am Mikrofon beten und dass wir aber eine längere Pause lassen, dass jeder irgendwie innerlich reagieren kann. Dass wir nicht einfach so salopp was von vorne beten, Amen, sondern dass man irgendwie ein Stück selber jeder eine Antwort geben kann, eventuell an seinem Platz oder mit seinem Partner, wie jetzt die Konstellation gerade ist. Ja. Herr, lass uns zusammen beten. Vater, ich bin dir von Herzen dankbar, dass du uns ja, so liebevoll lenkst, auch mit deinen wertvollen Ordnungen. Und ja, wir sagen dir auch, dass es an manchen Stellen vielleicht auch zwickt und sagt, oh, da sind wir vielleicht, bin ich selber gar nicht so konsequent gewesen, wie es vielleicht richtig gewesen wäre. Aber der entscheidende Punkt ist, uns immer wieder neu zu entscheiden, Herr, das stimmt. Das, was du sagst, das ist richtig. Das, was du in deinem Wort vorgibst, das gibt uns den Segen. Das ist zukunftsfähig. Das ist das, was du, wo am Ende gute Früchte kommen. In unseren Familien, in unseren Kindern und in den Familien, unseren Kindern wieder hinaus. Dieser ganze Fortsetzungsprozess. Und so wollen wir dir heute hier eine Antwort geben auf das Gehörte. Und wir wollen vor dir uns die Zeit nehmen und dir die Antwort zu geben, Herr, du hast zu uns geredet und wir wollen das nicht einfach, ja, schön und gut, mal sehen, was nächsten Sonntag kommt, sondern wir wollen sagen, ja, Herr, gib uns die Gnade und die Kraft, dass wir das Gehörte im Alltag umsetzen können.
Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deine Kraft, die da drin ist und für die Wahrheit, die uns frei macht. Und du hast in dem Wort gesagt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Und das ist so lieb von dir, dass du uns siehst in unserer Schwachheit, dass du uns siehst in unseren Fehlern. Und das ist total lieb von dir, dass wir auch zu dir kommen können mit der Herzenshaltung. Ich schaffe das nicht und ich brauche deine Hilfe. Und da bist du dann genau wie dieser liebende Vater, von dem wir gehört haben, der uns trägt. Und du bist auch der Väter in ihrer Verantwortung trägt. Du bist der Mütter in ihrer Verantwortung trägt. Du bist der bewirkt, dass Kinder gehorsam sind. Und ja, wir brauchen dort deine Gnade. Danke, Heiliger Geist, dass du dort verfügbar bist. Also, dass du das ausgießt, dass du das in uns bauen willst. Wir brauchen es. Wir sehen, dass es wertvoll ist. Wir sehen in unseren Kindern, dass es wertvoll ist. Wir sehen, wie schön es ist, wenn Familie in deiner Ordnung lebt und wenn Frieden herrscht, wenn Einheit ist durch deinen Geist. Herr, das wollen wir aufbauen und das wollen wir bewahren.
Vater, und ich danke dir, dass du das hörst und gehört hast, was wir dir innerlich geantwortet haben. Und dass wir auch in diesen ganzen Bereichen aus deiner Gnade leben. Herr, ich möchte das aussprechen, dass ja auch ein ermahnendes Wort und ein uns aufrüttelndes Wort dahinter steht, deine Gnade und deine Liebe, dass uns die Dinge zum Besten dienen und du möchtest, dass niemand verloren geht. Danke, Herr, dass du nicht einer bist, der uns anklagt, sondern der uns schützt mit den ganzen Ordnungen und mit den ganzen Dingen und auf uns aufpasst. Und ich möchte das heute und hier für uns und für uns als ganze Gemeinde beten, dass wir in diesem Wort leben wollen, dass wir uns nicht der Welt gleich machen. Du hast uns aufgefordert, dass wir nicht gleichförmig sein sollen mit der Welt. Und du gibst uns die Kraft, dass wir einen Unterschied machen. Und dass alles das, was drückt und was auf uns einstürmt, über unsere Pädagogik, über unsere Schulen, über den Mainstream, über die Freunde, über alles das, was Kollegen, was man glaubt heute, das ist halt so. Herr, es gibt nur eine Wahrheit und die kommt von dir und die kommt aus dem Wort. Und wir wollen uns dir gleich machen und nicht dieser Welt. Und wir schicken jede Angst fort, dass wir dadurch Außenseiter werden, dass wir dadurch irgendwie weltfremd werden, sondern am Ende werden wir Menschen sein, wo andere sagen, ihr habt wenigstens noch einen Halt. Ihr habt nicht alle Kinder verloren und ihr habt bei euch ist nicht überall Kahlschlag. Und das ist das Wunderbare, dass wenn wir uns gleich machen mit dir und nicht mit der Welt, dann leben wir in deiner Sicherheit, in deiner Gnade und auch in deiner Freude. Danke, Herr, dass wir mit dir so zusammenleben. Und das soll unser Maßstab sein. Und damit wollen wir weitergehen und wollen uns von dir stärken, kräftigen und auch führen lassen. Amen.